Ja, in unserer Reihe über die Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat, haben wir noch ein letztes Wort zu betrachten. Das steht hier in diesem Textabschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, ganz am Ende. Diese Aussagen, die Jesus dort am Kreuz getan hat, die sind an verschiedenen Stellen in den Evangelien zu finden, in allen Evangelien verteilt. Und so dieses letzte Wort, was wir noch nicht angeschaut haben, das finden wir jetzt heute hier bei Lukas. Letzten Sonntag haben wir uns beschäftigt mit der Aussage, es ist vollbracht. Und schon dort im Johannesevangelium heißt es im Anschluss, dann ließ er den Kopf sinken und starb. Ich glaube, dass das, was unser heutiger Vers beschreibt, also in ganz engem zeitlichen Zusammenhang damit geschehen sein muss. Und interessanterweise schreibt der Apostel Johannes das eine auf, der hat das eine notiert und der Evangelist Lukas das andere. Mir kommt es so vor, als müsste die heutige Aussage die allerletzte gewesen sein, bevor Jesus dann tatsächlich gestorben ist. Ich lese uns das noch einmal vor. Vielleicht können wir den Text noch mal anschlagen in einer anderen Übersetzung, auf die werde ich mich dann im Zuge der Predigt stützen. Also am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Die Finsternis dauerte 3 Stunden. In dieser Zeit war die Sonne nicht zu sehen. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Genau wie das erste und das vierte Wort von Jesus am Kreuz ist auch das letzte ein Gebet. Ein letztes Mal betet Jesus auf dieser Erde zu seinem Vater im Himmel. Und noch einmal sehen wir hier, was für eine große Bedeutung die Bibel für Jesus hatte. Denn auch dieses Gebet ist interessanterweise wieder ein Zitat aus der Bibel, nämlich aus dem Psalm. Und auch das möchte ich uns jetzt einmal vorlesen. Psalm 31 steht das. Das wären die Verse 2 bis 6, die ich einmal lese. Psalm 31, 2 bis 6, wenn es jemand mitlesen möchte in seiner Übersetzung. Bei dir, Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich nie in Schande geraten. Erweise mir deine Treue und rette mich. Neige dich zu mir herab und schenke meinem Rufen ein offenes Ohr. Befreie mich doch schnell aus meiner Not. Sei mir ein Fels, bei dem ich Schutz finde, eine Festung auf hohem Berg. Rette mich. Ja, du bist mein Fels und meine Burg. Du wirst mich führen und leiten. Dafür stehst du mit deinem Namen ein. Befreie mich aus der Falle, die meine Feinde mir hinterhältig gestellt haben. Du bist mein Schutz. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. In deine Hände lege ich meinen Geist. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Jesus hat die Psalmen als Gebetsbuch benutzt. Das ist offensichtlich. Aber nicht nur das. Jesus hat anscheinend regelrecht in der Bibel gelebt. So kommt es mir vor. Sie war ihm durch und durch vertraut. Wenn man mal so hinhört, wenn er predigt, dann hat er immer wieder die Heiligen Schriften zitiert. Und da, wo es sich nicht um wörtliche Zitate gehandelt hat, da war doch die Bildsprache und die Vorstellungswelt des Alten Testaments immer gegenwärtig. Und dabei ist offensichtlich, Jesus kannte die Bibel nicht nur so in ihrem Wortlaut, er kannte ihre Seele. Was seine Zeitgenossen falsch ausgelegt und verdreht hatten, das konnte er richtigstellen. Und jetzt hier ist es für ihn ganz natürlich, ein Psalmwort als letztes Gebet zu sprechen. Johannes hat mal aufgeschrieben, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So fängt er sein Evangelium an mit diesen philosophisch-poetischen Worten. Und er spricht dabei von Jesus. Jesus ist der Logos, das fleischgewordene Wort. Und ist es nicht interessant, dass das fleischgewordene Wort so intensiv aus dem inspirierten Wort Gottes lebte? Das Wort Gottes war für Jesus wirklich wie ein Brot, wie das Brot, das man zum Leben braucht. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das hat er dem Teufel entgegengehalten, als der ihn in einer Zeit des Fastens dazu verführen wollte, sich gegen seinen Hunger doch aus Steinen Brot zu zaubern. Aber Jesus brauchte das Brot nicht so sehr wie das Wort Gottes. Das war für ihn Nahrung genug. Dass Jesus sogar in seinen letzten Stunden und sogar in seinen letzten Sekunden so intensiv mit der Bibel umgeht, das zeigt uns, wie tragfähig das Wort Gottes ist. Es lohnt sich, die Bibel zu verinnerlichen, sie regelrecht zu verspeisen, bis ihre Sprache schließlich unsere Gebete und unser Denken bestimmt, bis ihr Inhalt unser Handeln bestimmt. Ein Lebensstil geformt nach dem Vorbild der Schrift. Denkmuster und Handlungsmuster, die inspiriert sind von der Seele der Bibel. Das trägt durch bis in die letzten Sekunden des Lebens und sogar darüber hinaus. Wenn Gottes Geist in uns wirkt, dann wird er uns auch eine Liebe zum Wort Gottes schenken. Gleichgültigkeit gegenüber dem Wort Gottes wird wohl auch einen Urheber haben, aber das ist dann nicht Gott. Der Heilige Geist, der will uns jede Seite dieses guten Buches schmackhaft machen, damit wir uns regelrecht davon ernähren. Und das wird uns auch dabei helfen, mit anderen über unseren Glauben zu sprechen. Wir werden biblische Prinzipien parat haben, Illustrationen, Geschichten. Zu jeder Situation, die uns begegnet, zu jedem Gesprächsthema können wir unseren Senf dazugeben. Muss man ja nicht immer, ne? Aber wir könnten unseren Senf dazugeben. Senf, der nach Bibel schmeckt, nach Gott. In einem Punkt ist Jesus von seiner biblischen Vorlage abgewichen. Er sagt, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Vater, das steht im zitierten Psalm nicht. Jesus hat es hinzugefügt. Hier geht das fleischgewordene Wort über das geschriebene Wort hinaus. Aber das ist ihm natürlich erlaubt. Und es ist ja auch keine Veränderung des Sinns an dieser Stelle. Vielmehr haucht auch diese Ergänzung der Bibel Leben und Seele ein. Vater, sagt Jesus. Er sagt nicht, O Gott, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er sagt Vater. Für ihn ist es ganz selbstverständlich, so von Gott zu sprechen. Und das ist auch nichts Neues. Wir entdecken diese Art von Gott zu sprechen bei Jesus in allen seinen Lebensphasen. Denken wir daran, wie Jesus als 12-Jähriger im Tempel war. Das Passafest in Jerusalem hatten sie gefeiert, auf dem Heimweg waren sie so mit verschiedenen Familiengruppen unterwegs gewesen und plötzlich stellen sie zu Hause fest, Jesus ist verschwunden. Dann entstarte diese große Suchaktion und wo finden sie Jesus? Im Tempel, im Gespräch mit den Gesetzeslehrern, ein 12-Jähriger. Und er führt offensichtlich ein sehr kluges Gespräch mit diesen Leuten, stellt Fragen und spricht mit ihnen über die Heilige Schrift, von der er sich wohl schon da ernährt hat. Und dann kommen diese vorwurfsvollen Eltern und sagen, wir haben dich verzweifelt gesucht. Und Jesus erwidert ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Für Jesus war der Tempel das Haus seines Vaters. Nicht der bombastische Tempel irgendeines fernen Gottes. Gott gehörte für Jesus zur Familie. Da, wo Gott gefeiert wurde, wo über ihn und mit ihm geredet wurde, wo ihm Lieder gesungen wurden, da, wo Gott im Mittelpunkt stand, da war für Jesus ein Zuhause. Und auch seinen Jüngern hat er beigebracht, so von Gott zu denken und so mit ihm zu sprechen. Als er ihnen beibringen wollte, wie sie beten sollten, da hat er zu ihnen gesagt, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Und dann geht es weiter. Wenn sie Gott anreden wollten, hat Jesus ihnen beigebracht, dann sollten sie ihn als Vater anreden. Das spricht für eine sehr enge Beziehung. Und das ist es ja auch, das ist ja auch genau das, was Jesus erreichen möchte. Er möchte uns in eine lebendige Beziehung mit Gott hineinführen. Genau dafür hing er ja auch an Karfreitag am Kreuz. Er wollte unsere zerstörte Beziehung zu Gott wiederherstellen. Wenn Jesus hier sagt, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, dann heißt das wohl, dass auch seine eigene Beziehung mit Gott wieder in Ordnung ist. Noch kurz vorher hatte Jesus gesagt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war es 3 Stunden lang völlig dunkel gewesen. Und jetzt plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. Da kam dieser Ausruf des Triumphes: es ist vollbracht. Und an der Stelle war dann die Dunkelheit endgültig vorüber. Das Leiden war vorüber. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Der Weg zu Gott ist frei. Jesus hat den Weg frei gemacht für uns. Und er selbst hatte offensichtlich auch wieder Zugang zu Gott. Die Beziehung war wieder intakt. In diesem Moment konnte Jesus den Sieg, den er errungen hatte, schon auskosten. Es war ein Sieg für uns alle. Dort in diesen Stunden am Kreuz hat Jesus dafür gesorgt, dass auch unsere Beziehung mit Gott wieder intakt sein kann. Für mich und ich nehme an, für viele von euch ist es ziemlich selbstverständlich, von einer persönlichen Beziehung mit Gott zu reden. Das gilt allerdings wahrscheinlich nicht für den Großteil unserer Mitmenschen. Die vielen Atheisten, die an gar nichts Göttliches mehr glauben, die können wir mal außen vor lassen. Aber auch die Menschen, die in irgendeiner Form spirituell interessiert sind, die haben oft sehr diffuse Vorstellungen von Gott. Ne? Irgendein höheres Wesen, ein göttliches Prinzip. Sie suchen Gott oder sehen Gott in allen Religionen, vielleicht sogar in allen Dingen. Es gibt die unterschiedlichsten Vorstellungen. Wenn man da überhaupt von Gott reden kann, dann sind das Vorstellungen von einem sehr fernen Gott. Da ist Gott ein Unbekannter eigentlich. Bei Jesus sehen wir etwas ganz anderes. Er spricht Gott als Vater an. Und das hat er nicht nur seinen Jüngern in diesem Standardgebet beigebracht, dem Vater unser, das hat er offensichtlich auch selbst so gelebt. Er war sich bei Gott so sicher, wie wir uns bei einem Bankangestellten sind. Wir sehen, da ist ein echter Mensch hinter dem Tresen und das ist eine wirkliche Person und deshalb vertrauen wir ihm unser Geld an. Ein Prinzip, einer Idee, einer Ideologie könnten wir kein Geld in die Hand drücken. Wie viel weniger sollten wir solch einer unendlichen, unbekannten Größe unsere Seele anbefehlen? Wir vertrauen uns doch nur jemandem an, den wir kennen. Jesus kannte seinen Vater. Er wusste, dass Gott eine Person ist, in deren Hände man seinen Geist befehlen kann, wenn es ans Sterben geht. Jesus sprach wie einer, der Vertrauen hat. Ich wünsche euch, dass ihr dasselbe Vertrauen in Gott habt. Das Vertrauen, wie Jesus es hatte. Dass ihr Gott für euer Leben und euer Sterben vertrauen könnt. Das ist mehr als Religion. Das ist Beziehung. Ich wünsche euch, dass Gott euch so real wird, wie ihr euch selbst real seid. Ihr könnt euch zwicken gerade und ihr merkt, ja, ich lebe. Und so real ist Gott. Dass ihr mit Gott sprechen könnt, wie mit einem Freund. Dass ihr ihm vertraut und euch auf ihn verlasst, wie ihr euch auf euren besten Freund verlasst. Solange Gott für uns nicht so real ist und so persönlich, solange haben wir vielleicht eine Religion, aber wir haben keinen Glauben. Glauben bedeutet Vertrauen in einen persönlichen Gott. Und wenn du dieses Vertrauen noch nicht hast, dann bete darum, dass Jesus es dir schenkt. Für Jesus war Gott real, absolut real. Ohne jede Frage. Und deshalb wusste Jesus sich von Gott gehalten, auch in dieser unvorstellbaren, schwierigen Lage dort am Kreuz, unmittelbar vor seinem Tod. Jesus wusste sich gehalten von Gott. Auch wir werden von Gott gehalten. Vor allem, wenn es so über die Schwelle des Todes geht. Wer an Gott glaubt, wer ihm vertraut, der hat diese persönliche Beziehung zu Gott. Und er braucht deshalb auch den Tod nicht zu fürchten. Er ist gehalten, wenn es an die letzten Atemzüge auf dieser Erde geht. Ein Beispiel dafür sehen wir schon in der Bibel, nämlich bei dem Märtyrer Stephanus. Den habe ich in dieser Predigtreihe interessanterweise jetzt schon mehrmals erwähnt. Offensichtlich ist das irgendwie ein Christ, der ziemlich treffsicher und vorbildlich den Glauben an Jesus Christus in das Leben übersetzt hat. Also bei dem kann man sich was abgucken. Und Stephanus selbst hat sich wiederum irgendwie sehr nah an das gehalten, was er bei Jesus gesehen hat. Also er hat sich das richtig gehend abgeschaut irgendwie, hat von ihm gelernt. Und Stephanus war einer, der war mit Heiligem Geist und mit Weisheit erfüllt. Zeichen und Wunder hat Gott durch ihn getan. Er konnte auch theologisch sehr gut argumentieren. Und wie schon Jesus hat er dadurch Gegner auf den Plan gerufen. Und er wurde angeklagt und schließlich dann gesteinigt von einer wütenden Menge. Und bei seinem Tod betete er zwei Sätze, die dem, was Jesus am Kreuz sagte, sehr ähnlich sind. In der Apostelgeschichte wird das berichtet. Da wird berichtet, dass Stephanus betete, als sie ihn steinigten: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und auf die Knie gestürzt, rief er noch einmal laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und mit diesen Worten starb er. Stephanus war durch den Heiligen Geist so sehr eins mit Jesus, dass er bei seiner Ermordung genau das Gleiche beten konnte wie Jesus am Kreuz. Und wie Jesus am Kreuz wusste auch er sich getragen. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, hat er gebetet. Interessanterweise betet er nicht zu Gott, dem Vater. Stephanus betet zu Gott, dem erhöhten Sohn. Herr Jesus. Das heißt, Jesus darf man genauso im Gebet anrufen, wie man Gott den Vater anruft. Und er hat die gleiche Macht wie Gott. Offensichtlich stimmt es, dass ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Auch er kann unseren Geist aufnehmen. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. So dürfen wir beten, wenn unsere eigene Todesstunde kommt. Jesus wird uns tragen. Wenn wir sterben, dann dürfen wir sterben in der Gewissheit, dass wir ewiges Leben haben. Und das trägt. In uns gibt es etwas, das den Tod überdauert, etwas, das von Jesus Christus aufgenommen werden kann in das Leben jenseits des Todes. Wenn für uns so dieser Augenblick des Todes kommt, dann wird es so sein, dass wir hier auf dieser Erde unsere Augen schließen. Und dass wir sie im Himmel wieder aufschlagen. Einfach hinübergenommen. Und ganz bestimmt wird uns in diesem letzten Augenblick auf Erden Jesus Christus ganz, ganz nahe sein. Auch Stephanus war im Augenblick des Todes ganz nahe. Stephanus konnte den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen sehen. Und wohl deshalb hat er gebetet: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Wir dürfen wirklich furchtlos sterben. Wir können fest damit rechnen, dass wir in den Händen von Jesus sicher sind. Wer oder was kann uns dann noch schaden, wenn wir ihn bitten, unseren Geist aufzunehmen und wenn er es tatsächlich tut? Wer kann uns aus seiner Hand reißen? Was kann der Tod noch ausrichten oder die Hölle oder die Mächte der Finsternis, sobald unser Geist in den Händen des allmächtigen Erlösers ist? Kann nichts mehr passieren. Nichts. Aber dieses Gebet ist nicht nur ein Gebet für die letzte Stunde. In deine Hände lege ich meinen Geist. Damit legt Jesus sich selber in die Hände des Vaters. Und so hat er es im Grunde schon immer getan. Wenn dieser Vers aus Psalm 31, ihm so über die Lippen kommen, dann ist das ein Vers, den die Juden eigentlich jeden Abend gebetet haben. Das übliche Abendgebet. Wenn ihr das nochmal durchlest, den ganzen Psalm, die Verse, die ich euch vorhin vorgelesen habe, dann merkt man, das ist schön, so etwas zum Tagesabschluss zu beten. Und dass Jesus und Stephanus in ihrer jeweils letzten Stunde solch ein Gebet formulieren konnten, obwohl es bei beiden ja wirklich schreckliche Sterbesituationen waren, das liegt wohl daran, dass dies tatsächlich ein Gebet für sie war, das sie täglich gebetet haben. Das war ihnen ganz vertraut. Es ist ein Gebet des Vertrauens, wenn man das betet, diese Verse aus dem Psalm und besonders diesen einen: In deine Hände lege ich meinen Geist. Wer sich abends zum Schlafen legt, der ist ja für die Nacht darauf angewiesen, dass er geschützt wird von den Händen eines anderen. Denn im Schlaf sind wir machtlos. Und welche Hände könnten uns besser beschützen als die Hände, die uns geschaffen haben. Wir können uns diesen Vers, dieses Gebet jeden Tag neu ins Gedächtnis rufen. Am Abend, aber auch am Morgen. Solange wir leben, können wir dieses Gebet wiederholen, das unser Herr am Kreuz gebetet hat. In deine Hände lege ich meinen Geist. Wir können uns ganz Gott anvertrauen. Wir sind in ihm geborgen, auch mit unserem Leben, nicht nur im Sterben. Ergebung ist die Überschrift über dieser letzten Predigt in unserer Reihe. Altes Wort. Jesus hat seinen Geist Gott hingegeben. In der gleichen Weise müssen auch wir unser Leben Jesus hingeben. Wir müssen uns ihm ergeben. Wir müssen das tun, wenn wir seinen Namen tragen wollen, wenn wir Christen sein wollen. Es beginnt mit einem ersten Schritt des Glaubens, in dem wir beten, so etwas wie: Jesus, ich vertraue mich dir an. Ich kann mich nicht selber retten, das musst du tun. Und ich weiß, du kannst es, denn jetzt habe ich verstanden, was du dort am Kreuz für mich getan hast. Du hast meine Schuld und Schande getragen, du hast mich freigekauft. Ich will dir gehören. Ich gebe dir mein Leben hin. Von nun an sollst du mein Herr sein. Ich überlasse mich deinen starken Händen. Bevor wir so etwas in dieser Art gebetet haben, bevor wir so etwas in dieser Art nicht gebetet haben, sind wir keine wirklichen Christen. Davor sind wir vielleicht religiös Interessierte, aber wirkliche Christen sind wir erst, wenn wir ganz Jesus gehören. Aber diesem ersten Schritt des Glaubens, sich Jesus anzuvertrauen, dem müssen noch viele weitere Schritte folgen. Täglich, solange wir leben, müssen wir diesen Vorgang wiederholen, dieses Gebet. Ohne irgendetwas zurückzuhalten, müssen wir uns den Händen Gottes überlassen, uns ihm hingeben. Nur so ist Jesus Christus wirklich unser Herr. Und nur so sind wir wirklich Christen. Wir müssen uns Gott übergeben. Unseren Körper müssen wir ihm geben, egal ob er gesund ist oder krank. Egal, ob er jung ist oder reif zum Sterben, wir müssen uns ganz Gott ausliefern. Unser Gebet muss sein: Mein Vater, mach mich fröhlich oder traurig, mach mich reich oder arm, schenke mir Augenlicht oder mach mich blind, statte mich aus mit gesunden Sinnen oder nimm sie mir, gib mir einen gesunden, starken Körper oder auch einen kranken und schwachen, mach mich angesehen und berühmt oder lass mich still im verborgenen Leben. Ich gebe mich dir ganz hin. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich will nicht länger selber wählen. Du sollst mir zuteilen, was du für mich bestimmt hast. Meine Zeit, mein ganzes Leben liegt in deinen Händen. Das muss unser tägliches Gebet sein. Und wenn nicht wörtlich, dann muss das doch unsere Lebenshaltung sein. Wenn wir Christen sein wollen, dann können wir nicht beten: Gott, dein Wille geschehe, aber meiner auch. Wir können nicht beten: Herr, mach meinen Willen zu deinem. Das Einzige, was wir beten können, ist doch: Mach deinen Willen zu meinem Willen. Lasst uns täglich dieses Gebet sprechen: In deine Hände lege ich meinen Geist. Morgens nach dem Aufstehen und abends beim ins Bett gehen. Dieses Gebet soll uns so geläufig werden, dass wir es selbst in der Todesstunde wie automatisch beten können. Und glaubt mir, wir müssen vor diesem Gebet keine Angst haben. Auch wenn es so drastisch klingt und unser ganzes Leben betrifft. Wir liefern uns ja nicht irgendeinem fernen, unbekannten Gott aus, einem Monster, das wir nicht kennen. Wir liefern uns aus dem Vater im Himmel, der nichts unversucht hat, um uns zu retten. Wenn ich also Gott bitte, sich um mich zu kümmern, dann bitte ich den König, selbst über den Schatz zu wachen, für den er mit seinem Herzblut bezahlt hat. Glaubt mir, er wird drauf aufpassen. Sich Gott auszuliefern, dazu ist heute eine gute Gelegenheit. Wir denken in diesem Karfreitagsgottesdienst ja in besonderer Weise darum, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und wir feiern gleich das Mahl, das Jesus eingesetzt hat, damit wir uns diese Wahrheit ganz persönlich vergegenwärtigen können. Jesus ist für mich gestorben. Er hat für mich sein Blut vergossen. Willst du Jesus dein Leben anvertrauen? Dann komm und nimm teil an dem Mahl des Herrn. Sein Leib wurde gebrochen und sein Blut vergossen, damit du frei sein kannst. Frei von der Sünde, damit du ein neues Leben beginnen kannst. Also worauf noch warten? Nimm sein Opfer für dich an und vertraue dich im Gegenzug ganz ihm an. Aber jeder Christ braucht das Mahl, nicht nur die, die heute Christ werden wollen. Das Abendmahl vergegenwärtigt uns den Preis, den Jesus für uns bezahlt hat. Wer so viel für mich bezahlt hat, bei dem bin ich absolut sicher. Ihm kann ich mich anvertrauen mit meinem ganzen Leben. Und so kann der Gang zum Tisch des Herrn nachher beides ausdrücken. Unseren Dank. Jesus, ich danke dir für die Liebe, die du mir am Kreuz ein für alle Mal deutlich gemacht hast. Und auch unsere Hingabe. Jesus, ich gebe mich dir heute noch einmal neu hin. Mein ganzes Leben. Egal, was du mir zuteilen wirst, ich gehöre dir. Ich weiß, dass ich bei dir sicher bin. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Herr Jesus, in deine Hände lege ich mein ganzes Leben. Amen.